Wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir begrüßen dich und heißen dich willkommen als den guten Hirten über unserem ganzen Land. Der gute Hirte, der ein Herz hat für jeden einzelnen Menschen. Der gute Hirte, der uns weiden wird mit Güte und Barmherzigkeit und Klarheit, der uns Schutz gibt, der uns sammelt, wo wir verirrt sind. Du bist der gute Hirte über unserem Land, der sein Leben nicht geschont hat, sondern niedergelegt hat, damit wir das Leben gewinnen. Wir verehren dich über unserem Land, Jesus, unser König, unser guter Hirte, unser geliebter Herr. Wir ehren dich. Amen. Amen. Vielen Dank, ihr tollen Musiker und Anbeter. Ihr Lieben, ich möchte ein paar Impulse uns geben zu unserer Nation, zu unserem Land. Und dann wollen wir heute Vormittag beten für Deutschland. Und dann wird Gotti Bühler uns was über Israel sagen. Wir werden beten für Israel. Das sind die zwei Schwerpunkte heute Vormittag, die wir setzen. Und als ich mich so vorbereitet habe für diesen Teil, da habe ich mir überlegt, was sage ich so über die verschiedenen großen Strömungen in unserem Land? Über Finanzmarktpolitik zum Beispiel, da gäbe es einiges zu sagen. Warum bleibt der Zins niedrig? Wollt ihr wissen gern, sage ich nichts drüber. Wir könnten drüber sprechen, wie die großen Konzerne gedemütigt werden. Ja? Daimler ist schon durch. VW ist gerade dran. Deutsche Bank ist auch ordentlich am Erschüttern. Hochmütige kommt zu Fall. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Auch darüber könnten wir reden. Und viele, viele andere Themen. Und ich bin so innerlich durchgegangen im Gebet und sagt, Herr, über was soll ich sprechen? Und dann sagte der Herr, nicht über die großen Zusammenhänge, sondern Michael, schau mal das deutsche Volk an, die Bevölkerung in Deutschland. Und wisst ihr, im Moment sind es 81.287.431 Menschen in diesem Augenblick, die in unserem Land wohnen. Heute sind im Moment bis jetzt dato sind 863 Menschen neu hinzugekommen, geboren worden in diesem Land. An diesem Tag heute, von Mitternacht bis jetzt. Und der Netto-Bevölkerungszuwachs mit allen, die gestorben sind und die ausgewandert und eingewandert sind, die Bevölkerung ist gewachsen im Moment heute um 65 Menschen. Gar nicht so viel, gell? Du musst keine Angst haben vor Übervölkerung. Aber ich spürte, wie der Herr sagt, schau dir mal jeden Einzelnen an, kann ich nicht, aber er schaut sich jeden Einzelnen an. Und mir kam diese Geschichte von Jona in den Sinn. Kennt ihr noch Jona vom Kindergottesdienst so? Das war der mit dem Fisch. Gott sprach zu Jona eines Tages, Jona, ich sende dich nach Ninive. Die Situation dieses Landes, dieser Stadt ist vor mich gekommen. Und ich kann es nicht mehr sehen, wie es dort drunter und drüber geht. Die laufen gegen die Wand. Das wird schief gehen. Die machen sich kaputt. Die haben den Tod eingeladen. Das wird Zerstörung bringen. Ich kann nicht zusehen. Jona, geh hin und verkündige ihnen das Wort Gottes. Und da heißt es später im Text, 120.000 Menschen und all die Tiere in Ninive. Und da dachte ich, Gott hat gezählt. Gott spricht nicht einfach nur über die Masse. Gott spricht jeden Einzelnen an. Sein Herz ist bei jedem Einzelnen von uns. Jedem Einzelnen, der in unserem Land wohnt, diese 82 Millionen ungefähr Menschen, fast 81, 287, 432 sind es jetzt, ja, 1000. Er sieht jeden Einzelnen. Und auch das Vieh. Auch schön, oder? Und erinnert euch an diese Geschichte, und da geht es mir auch ein bisschen drum, dass unser Herz für die Menschen in unserem Land, ich glaube, der Herr möchte uns gewinnen für die, unser Herz gewinnen und damit unsere Gebete gewinnen für die Menschen in unserem Land. Dafür hat er sein Leben hingelegt, für die Menschen in unserem Land, jeden Einzelnen. Und erinnere dir an die Jona-Geschichte, der macht erstmal dicke Backen und sagt, das mache ich nicht. Nach Ninive, zu den Gottlosen. Das geschieht denen gerade recht, wenn die umkommen. Die Suppe, die sich eingebrockt haben, die sollen sie sich auch auslöffeln. Ich verunreinige mich doch nicht bei diesem gottlosen Volk. Nee. Und dann heißt es interessanterweise, er wandte sich ab vom Angesicht des Herrn. Denn das Angesicht Gottes war auf Ninive gerichtet. Und er, der fromme Prophet, Jona, wandte sich ab vom Angesicht des Herrn und sagt, ich mache erstmal Urlaub in Spanien. Und ihr kennt die Geschichte, muss nicht in jedes Detail gehen. Er geht los, dann kommt der Sturm, die Wellen, all diese Sachen, sodass die Schiffsleute die Situation nicht mehr im Griff hatten und sie versuchten herauszufinden, an was liegt es. Eine hochokkulte Geschichte übrigens, wenn ihr die mal nachlässt. Hochokkult. Und durch ihre okkulte Machenschaften finden sie raus, es muss der Jona sein. Und Jona sagt, erwischt, ich bin's. Werft mich über Bord, dann wird dieser Spuk ein Ende haben. Und sie warfen ihn schlussendlich über Bord. Kommt der Fisch, wahrscheinlich war es ein Wal und hat ihn geschnappt. Der Sturm legte sich, alles war wieder gut. Und Jona war dort im Bauch des Fisches. Eine hochprophetische Situation bezüglich auch dem Sterben und der Auferstehung Jesu Christi. Nebengeschichte. So, und wenn du so einen Typ wie Jona im Magen hast, da geht's dir nicht gut. So ein Typ voller Wut, voller Rebellion, voller Ablehnung, voller Bitterkeit. Das hält kein Unternehmen aus, das hält keine Gemeinde aus, das hält keine Familie aus, wenn du so einen Typ in deiner Mitte hast, oder? Fisch schon gleich gar nicht. Und er speit ihn hinaus. Ich versuche mir nicht vorzustellen, wie der ausgesehen hat. Also nicht der Fisch, sondern Jona. Und das Wort des Herrn kam wieder zu ihm. Wisst ihr, dass die Berufungen des Herrn ihn nicht gereuen? So, wenn du ein Wort, einen Auftrag vom Herrn hast, so leicht kommst du aus der Nummer nicht raus. Und es ist, glaube ich, für ein paar von uns auch gut, ich sage das zur Ermutigung, nicht zur Ermahnung, dass ihr euch erinnert an die Worte, die der Herr euch gegeben hat, an die Beauftragung, die Gott euch gegeben hat. Es ist noch nicht vorbei, erst wenn der Auftrag erledigt ist. Und du kannst auch nicht dahinstehen und sagen, Herr, send einen anderen. Denn er hat sich wohl überlegt, warum er dich sendet. Er braucht dich. Für bestimmte Situationen kann er keinen anderen schicken, sondern er braucht dich für bestimmte Situationen. Und aus der Nummer kommst du so leicht nicht raus. So, Jona wird wieder angesprochen vom Herrn, sagt, geh nach Ninive, mein Angesicht ist nach Ninive gerichtet. Und wir mögen vielleicht über Deutschland denken, was wir wollen, über diese und jene Situation, aber ich garantiere euch, das Angesicht Gottes ist auf unser Land gerichtet. Anders kann ich mir unsere 70-jährige Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, 71 Jahre jetzt, kann ich mir anders nicht erklären. Denn wir haben Tod und Strafe verdient. Wir dürften so als Volk gar nicht mehr existieren. Schon gar nicht, dass es uns so gut geht. Das dürfte eigentlich nicht sein. Aber, da habe ich versucht, letztes Jahr euch ein bisschen mitzunehmen in der Geschichte, das Angesicht Gottes ist auf unser Land gerichtet. Das ist der Grund, warum es uns so gut geht. Und natürlich, dass wir da was draus machen, dass wir es auskaufen, dass wir es zur Entfaltung bringen, diese Gunst Gottes. Es ist nicht nur die Gunst Gottes, die liegt auf vielen, sondern auch, was wir machen aus der Gunst Gottes. Das Angesicht Gottes war auf Ninive gerichtet. Und Jona, widerwillig. Der hat immer noch keinen Bock gehabt. Aber sagt nochmal so eine Nummer mit dem Schiff und dem Fisch, das mache ich nicht nochmal mit. Also, widerwillig verkündigt er das Wort des Herrn. 3 Tagesreisen läuft er durch Ninive und verkündigt das Wort des Herrn. Wisst ihr, was ich faszinierend finde? Dass das Wort in sich selbst Kraft hat.
Das ist doch der Hammer, oder? Das Wort in sich selbst hat Kraft. Obwohl er es widerwärtig verkündigt, aber weil es das Wort des Herrn ist, bewirkt es, zu was es gesandt ist. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Bibelsprüche, die wir hinklatschen, sondern das Wort des Herrn. Ihr kennt den Unterschied. Was hat Gott gesprochen in bestimmte Situationen? Hier war ein Wort des Herrn für Ninive. Das war ein spezielles Wort für Ninive. Gott hat sein Angesicht Ninive zugewendet und hatte diesem Volk was zu sagen. Sagt, wenn ihr darauf eingeht, dann wird es euch wieder besser gehen. Dann wird sich diese zerstörerische Spirale zum Guten wenden. Dann werdet ihr gerettet werden. Es war ein Verheißungswort, eine Ansprache Gottes für diese Stunde, für diese Nation, für diese Stadt. Und die verkündigte Jona widerwillig, aber im Wort ist die Kraft. Wenn du ein Wort vom Herrn hast, das ist wie eine Waffe. Kämpfe mit dem Wort, das der Herr zu dir geredet hat. Es ist mächtig, es ist scharf, es ist zweischneidig, es trennt, es bewirkt, es ist wie ein Hammer, der Felsen zersprengt. Das Wort in unserer Hand. Und ich glaube, dass, ich bin voller Zuversicht. Ich weiß es und weiß es und weiß es, was der Herr auch zu unserer Nation gesprochen hat an so vielen Stellen. Verheißungsworte des Herrn. Manchmal für einzelne Situationen, manchmal für die ganze Nation. Gott hat uns sein Wort gegeben. Nicht das allgemeine Wort Gottes nur, sondern auch spezielle Ansprache Gottes an unser Volk. Was für eine Güte das ist, wenn der Herr sein Angesicht uns zuwendet, dann spricht er zu uns. Er schaut uns an und hat uns was zu sagen. Und dieses Wort, diese Verheißungsworte des Herrn, die haben Kraft zu erneuern, zu verändern, selbst wenn sie von widerwilligen Jonas gepredigt werden. Und ein Punkt ist mir ganz wichtig, dass wir nicht immer nur nach neuen Worten vom Herrn begehren, sondern dass wir uns auch bewusst machen der Worte, die er schon geredet hat. Und dass wir diese Worte nehmen und beten, dass diese Worte lebendig sind und denen, denen er das Wort gegeben hat, dass sie mit diesem Wort auch unterwegs sind. Ihr Lieben, auch in vielen Kirchen und Gemeinden, Gott hat geredet. Aber wenn das Wort nicht angewendet wird, dann bewirkt es nicht, zu was es gesandt ist. Aber wenn es in Anwendung kommt, hat es die Kraft, alles zu erneuern und zu verändern. Und ein Gebetsanliegen für mich ist für unser Land, dass das, was der Herr geredet hat, wo er Worte uns gegeben hat, dass die lebendig sind und dass die Boten seines Wortes, und es sind nicht nur die Pfarrer und die Priester und die Prediger, sondern es sind viele im Volke Gottes, viele von euch, die ihr hier sitzt, ihr habt ein Wort vom Herrn empfangen für eine bestimmte Situation, nicht nur für euch, sondern für jemand, für eine Familie, für Nachbarschaft, für irgendjemand in der Politik, ihr habt ein Wort empfangen und wenn ihr dieses Wort habt, dann schreibt es auf und bringt es, auch wenn ihr mit zittriger Hand das Wort schreibt, im Wort ist die Kraft. Manche glauben. Und dann die Herzenshaltung ist das Zweite, wo ich diesbezüglich sagen möchte. Auch Jona setzt sich ja, dann hat es nun seinen Auftrag wahrgenommen, widerwillig, und dann setzt er sich auf den Hügel und der Herr lässt ihm Staude wachsen, schön im Schatten. Ach, so lieben wir es, die Wellness-Behandlung Gottes. Das mögen wir. Und dann sitzen wir da unter unserem wohligen Evangelium und der Fürsorge Gottes und schauen auf die gottlose Welt. So wie Jona. Und sagt, so, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Herr die Stadt vernichtet. Ach Leute, allzu oft haben wir das auch im Gottesvolk. Wir sitzen da in unseren frommen Kreisen und Gruppen und schauen auf die böse Welt, als wären wir besser. Und hoffen, dass der Herr mit Gericht und Zorn zerstört. Und so saß Jona da. Und dann sagte er, boah, der Kerl braucht eine Lektion. Und nachdem er vorher den Wal befohlen hat, den Jona zu verschlucken, zeigt er, dass er es auch mit dem Wurm kann.
Und der Herr redet zum Wurm. Und der Wurm macht sich auf den Weg und zerstört in einem Moment die Staude. Dieses Wohlergehen, dieses wunderbare Christsein. Zack, mit einem Moment ist es weg. Und er sitzt jetzt in der prallen Sonne und muss all das auch erdulden und erleiden, was all die anderen Leute auch erdulden und erleiden. Plötzlich wird's heiß auf seiner Klatze. Und dann beschwert er sich, Herr, ich habe für dich gearbeitet, ich habe dir gedient und jetzt geht's mir so. Und jetzt fängt der Herr an, zu ihm zu reden und sagt, jetzt gebe ich dir mal eine Lektion, mein Lieber. Du beschwerst dich, weil es dir mal ein paar Stunden nicht gut geht. Und fängst an zu motzen und zu klagen und deine Gebete kreisen sich nur um dein Wohlergehen. Was meinst du, wie es mir geht, wenn 120.000 Menschen in Ninive und all die Tiere umkommen? Was denkst du, wie es mir geht? Und Gott zeigt ihm ein Stück seines Herzens für die Menschen, die er so abfällig als gottloses Volk abgetan hat. Und Gott zeigt ihm sein Herz für diese Menschen, für die Menschen, die ihn noch nicht kannten, die aber bereit sind, auf das Wort des Herrn einzugehen und umzukehren. Und er fängt an, eine andere Sicht zu bekommen. Das heißt, wir werden mit hineingenommen in diesen Text, dass wir das Herz Gottes ein Stück empfinden, dass wir nicht unser Land schlecht reden und abfällig sind und hoffen, dass bald Blitz und Donner über diese und jene Ungerechtigkeit kommt. Ja, wir haben Zorn auf Ungerechtigkeit, so wie Gott Zorn hat auf Ungerechtigkeit. Aber wir haben große Leidenschaft und Liebe. Und wenn wir es nicht haben, dann zeigen wir dem Herrn unser Herz und sagen, verändere uns, dass wir Leidenschaft und Liebe haben, für die Menschen, für diese 120.000, für diese 81 Millionen und so viel Tausend, für die Neugeborenen, die heute zur Welt gekommen sind, für die Menschen, die du in unser Land führst. Da gibt es gute und schlechte Menschen, aber Gott liebt sie. Herr, gib uns ein Herz dafür, bitte Herr. Und da wollen wir dafür beten, dass unser Herz erwärmt wird. Ein zweiter Gedanke. Schon zu viel ins Predigen hier. Das Zweite ist, also ich will sagen, an der Stelle, lasst uns nicht schlecht reden über unser Land, sondern lasst uns unser Land segnen. Lasst uns unser Land segnen. Bei allem, was wir vor Gott bringen, wo wir Unrecht sehen, das ist alles in Ordnung. Aber zuallererst, lasst uns unser Land segnen und Herr, gib mir ein Herz für die Menschen in unserem Land, für jeden Einzelnen, der für den ich bete. Ich will nicht beten aus einem wutentbrannten und bitteren Herzen, das Zerstörung will, sondern ich will beten aus einem liebenden Herzen, aus einem leidenschaftlichen Herzen, wie es du mir gezeigt hast. Das ist eine. Das Zweite, wo ich möchte, dass wir dafür beten heute, wenn wir über unser Land nachdenken, ist, dass die Einheit bewahrt bleibt. Einheit, die Einheit unseres Landes, Einheit ist ein Geschenk. Keiner kann sich ans Revers heften und sagen, durch meine Diplomatie ist die Wiedervereinigung passiert. Keiner kann sich ans Revers heften, auch wenn es viele versuchen. Keiner. Es ist, alle müssen im Grunde anerkennen, es hat uns überrascht. Es ist ein Geschenk. Es war nicht ein Militärschlag, es war nicht kluge Diplomatie, es war nicht irgendeine Bewegung, die das zustande gebracht hat, sondern wir müssen alle miteinander anerkennen, es ist ein Geschenk. Unserem Land ist Einheit geschenkt. Und jetzt geht es darum, dass wir die Einheit, die uns geschenkt ist, entfalten, so wie es auch die Einheit der Christen ist ein Geschenk. Wir müssen die Einheit der Christen nicht herstellen. Es ist ein Geschenk. Die Einheit ist uns geschenkt. Aber wir müssen sie bewahren und was draus machen aus der Einheit. Und die Einheit in unserem Land ist ein Geschenk, die wir entfalten dürfen. Und wenn wir sie entfalten, dann entfaltet sie seine Kraft und seine Schönheit und seine Berufungskraft, die da drin steckt. Aber im Moment, in diesem Jahr mehr als in all den Jahren vorher, ist die Einheit angefochten. Und es gibt viele Kräfte aus unterschiedlichen Motivationen heraus, die versuchen, diese Einheit in Frage zu stellen und zu zerstören. Schlussendlich, ihr Lieben, kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtige und Gewaltige, die in der Finsternis sind. Es gibt einen Geist der Spaltung, der versucht,
zu trennen. Denn in der Einheit liegt große Kraft. Und wenn die Einheit nicht mehr funktioniert, sondern Trennung passiert, dann entsteht auch Kraftlosigkeit und Ablenkung von dem, wofür wir eigentlich Berufung haben. Ich denke, dass es richtig ist und notwendig ist, dass wir als Christen, als Beter hier einstehen für die Einheit, die Gott geschenkt hat. Sag, Herr, die Einheit empfangen wir als Geschenk. Und die Einheit wollen wir, dass sie bewahrt bleibt. Und wir beten, dass das Evangelium des Friedens das Land durchzieht. Denn gestiefelt mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens voranzutreiben. In Christus ist der Frieden. In Christus ist der Shalom. Und dass dieses Geschenk uns erhalten bleibt und dass es zur Entfaltung kommt, seine ganze Kraft entfalten, ist zutiefst ein Anliegen, das wir als Beter haben. Und ihr Lieben, wir haben es heute schon gehört, wir haben solche Kraft im Gebet. Denn weil es um unsichtbare Kräfte geht, kommen wir über Gebet auch an diese unsichtbare Mächte heran, in dem Namen und in der Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Sodass wir im Geist sie auch vertreiben und Stopp setzen und sagen, nicht in unserem Land. Wir lassen uns die geschenkte, von Gott geschenkte Einheit nicht kaputt reden und nicht kaputt machen und nicht zerstören durch all das, was da im Hintergrund passiert. Es ist ein geistlicher Kampf, wenn ihr so wollt. Und den gewinnt man zuerst im Gebet. Zuerst im Gebet. Lukas, Epheser Kapitel 6, Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann kommt all diese Waffenrüstungselemente, die da aufgeführt werden. Und da heißt es zum einen, gestiefelt mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens voranzutreiben. Das ist ein Aspekt, der für uns heute Morgen wichtig ist, dass wir beten, dass auch hier das Wort des Herrn seine Kraft entfaltet und dass das Evangelium in unserem Land weiterläuft. Lass mich hier eine kleine Klammer aufmachen zur Ermutigung. Ich spüre und habe wahrgenommen im Geist, habe gesehen im Geist, im prophetischen Bild, wie die Kirchenglocken in unserem Land wieder anfangen zu läuten. Und ich gebe es ehrlich zu, ich bin kein Freund von Kirchenglocken. Das erinnert mich immer die Kindheit, und da war es immer langweilig, wenn die Kirchenglocken geläutet haben. So, da ist keine gute Stimmung in mir. Aber der Herr benutzt manchmal solche Dinge, um Aufmerksamkeit zu bekommen und mich aufmerksam zu machen. So, und ich sah, wie Kirchenglocken, alte, verstaubte Kirchenglocken wieder anfingen zu läuten. Und Kirchenglocken stehen für die Auferstehungskraft und für Gebet. Ja. Wenn die Kirchenglocken läuten bei der Beerdigung, ist es nicht das Totenglöckchen. Es ist die Glocke der Auferstehung. Oder? Wir läuten, weil Christus auferstanden ist. Wir läuten die Hoffnung. Und wenn die Kirchenglocken läuten, dann rufen sie zum Gebet, zum Gottesdienst. Und ihr Lieben, ihr werdet sehen, wie Bewegung von jungen Kräften, ich sehe das ganz, ganz deutlich vor meinem Inneren, wie eine neue Bewegung von Betern, die kommen aus der Anbetung heraus und werden zu Fürbittern. Der Geist Gottes leitet sie da mehr heran und sie bevölkern auch wieder unsere Kirchen und Gemeinden. Und ich erinnere mich zurück an die Jesus-Bibel-Bewegung. Bitte empfangt sie, wenn sie kommen, auch wenn sie ein bisschen anders sind, als ihr es gewohnt seid. Und wenn sie ein bisschen anders ansetzen, als ihr es gewohnt seid. Und wenn die Traditionen vielleicht ein bisschen in Frage gestellt werden, schaut auf ihr Herz und schaut auf die Leidenschaft und empfangt sie als solche, die vom Herrn, vom Geist des Herrn belebt sind. Und die sagen, wir wollen kommen, weil wir das Wort wollen und weil wir beten wollen. Und dann empfangt sie. Denn es ist was in Bewegung in unserem Land. Wirklich. Wirklich. Es ist vielleicht nicht immer an den Stellen, wo wir es gern gesehen hätten, aber es ist an den Stellen, wo es Gott gern sieht. Aber es wird sich auch finden in euren Kirchen und Gemeinden. Dann macht bitte die Türen weit auf. Bitte. Sag, lasst uns zusammen anbeten und lasst uns zusammen den Herrn anrufen. Jeder in seiner Art, jeder in seinem Stil. Aber lasst uns den Herrn miteinander anrufen. Wir haben den einen Gott, denn es ist neue Bewegung in unserem Land. Es ist eine neue Bewegung in unserem Land. Manche schauen noch ungläubig. Es ist wirklich so. Es ist wirklich was in Bewegung. So, ihr Lieben, das sind die zwei Dinge, wo ich möchte, dass wir beten miteinander. Das eine, dass wir wirklich die einzelnen Menschen sehen und beten, dass dein Herz dafür da ist, für die Menschen. Und diese Leidenschaft und dieses Herz Gottes uns erreicht. Und das Zweite, dass die Einheit, die Gott geschenkt hat, dass sie bewahrt bleibt und dass wir dafür beten. Ja? Ich glaube, wir machen es doch so, dass ihr in Bewegung kommt, dass wir einige Zeit uns einfach nehmen, für diese beiden Dinge zu beten. Beginnt bitte zunächst mit Danksagung. Ja? Ihr könnt durchaus auch mal die Gruppen wechseln zwischendurch. Ja? Oder ihr könnt auch mal durch den Raum gehen und sagen, jetzt, da sind ein paar nette Leute, mit denen bete ich jetzt. Ja? Nicht, dass die um dich herum nicht nett wären, aber dass auch da ein bisschen Bewegung da ist. Und Gott mischt uns auch mal miteinander. Wir hören wieder andere, wie sie beten. Das ermutigt uns auch und erfrischt uns. So, erst die Danksagung und aus der Danksagung raus dann bitte Gebet, Herzensanliegen für diese, ich sag's euch jetzt genau, wenn ihr euch die Zahlen merken wollt, wo sind wir inzwischen? 81.287.434. Und Geburten haben wir jetzt schon 893. Heute. Komm, lasst uns beten. Lasst uns beten.